Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Morgen, danken dir auch für den Start in diesen Tag. Ich danke dir, dass du genau so bist, dass du möchtest, dass unser Leben, unser Alltag, alles, was wir sind, was wir haben, was wir tun, durchdrungen ist von der Gemeinschaft mit dir. Und das kannst du uns wirklich auch beibringen, das können wir üben, das können wir lernen, das können wir machen und auch da hineinwachsen. Und du weißt auch, wenn wir uns das wirklich wünschen und uns kannst uns auch dabei wirklich helfen. Auch heute Morgen bitten wir dich darum, dass du uns lehrst, was es heißt zu beten. Du bist derjenige, der es uns vorgemacht hat, der es konnte, der wusste, um was es geht. Und du kannst uns auch heute Morgen durch dein Wort wieder ein Stückchen mehr da an der Stelle beibringen. Wir brauchen dich da und danken dir, dass du da großzügig bist und gerne gibst. Segne Noor van Haften für ihren Vortrag, für ihre Bibelarbeit. Lass uns dein Wort lebendig werden und hab Dank, dass du da bist und das übersetzen kannst für jede Einzelne, die das braucht, was du dir heute so überlegt hast. Danke für dich. Amen.
Guten Morgen. Zuerst etwas zu diesen Büchern. Ich habe gestern ganz begeistert das Gebetsbuch von Ole Hellesby angekündigt, dann war es gleich verkauft. Und da waren einige enttäuscht, aber wir haben in einem verborgenen Schrank hier irgendwo noch welche Exemplare gefunden. Die liegen jetzt bei Ali auf dem Büchertisch und es kann sein, dass Frau Becker für ihr Büchergeschäft doch noch welche auch bestellt hat und dass sie dann auch dort auftauchen. Aber da sind dann auch zuerst noch welche zu haben. Und da möchte ich noch ganz kurz etwas zu diesen zwei Büchern sagen. Elia von Gott bewegt, das ist ein Buch über einen Mann, der ein Beter war. Und so wird er auch genannt im Jakobusbrief. Er war ein Mann, der eigentlich andauernd betete, so steht das da. Und Elia zeigt uns, dass Gebet auch risikovoll sein kann. Denn wenn man intensiv für etwas betet, kann das eine persönliche Last werden und kann es sein, dass Gott sagt, hey du, vielleicht kann ich dich in dieser Sache gebrauchen. Er hat ja für sein Land, sein Volk gebetet, dann ging es nach Samaria, da steht er eines Tages vor dem König mit einer Botschaft Gottes. Oder wir denken an Nehemia, der mal nachfragen ließ, wie das in Jerusalem aussah. Er hatte einen Job am Hof, am persischen Hof. Die Exilanten durften schon zurück nach Jerusalem und er fragte mal nach, wie sieht's da aus und er hörte schlecht. Mauer sind noch kaputt, die Stadt ist einfach verwüstet und dann fing er an zu fasten und zu beten, hat auch geweint und einige Monate später ist er in Jerusalem bei den Bauarbeiten. Also Fürbitte kann gefährlich sein, kann gefährlich sein. Das Elia-Buch habe ich geschrieben, also für den Privatgebrauch, aber es wird auch von Bibelgruppen verwendet mit Fragen zu jedem Kapitel. Eine tolle Figur, Elia. Und dann in Freiheit leben, wie wir persönlichen Ballast erkennen und loswerden können. Ich denke, wir Frauen tragen oft viel Ballast mit uns, wir sind aber zur Freiheit berufen. Und Gott kann eigentlich auch nur dann gut mit uns vorankommen, wenn wir den Ballast loswerden. Den Ballast von Schuld, den wir nicht bekannt haben oder nicht einmal erkannt haben. Oder von Scham oder von immer wieder zurückblicken, was wäre geschehen, wenn? Oder warum? Oder Angst oder Sorgen oder ein negatives Selbstbild, wobei man denkt, kann Gott was mit mir anfangen? Ja, mit der schon, aber mit mir, darum geht es in dem Buch. Jetzt zum Gebet, viele Male wichtiger. Als Gott die Menschen schuf, wir sind jetzt ganz am Anfang der Bibel, dann rüstete er sie aus mit einer Antenne für ihn. Als Gott die Menschen schuf, hat er sie ausgerüstet mit einer Antenne für ihn. Mit einem Herz, mit zwei Ohren und mit einer Stimme, die ihnen die Kommunikation mit ihrem Schöpfer möglich macht. Eine Antenne für ihn. Augustinus sagte, das ist die Sehnsucht nach Gott, die er in uns gelegt hat. Eine Antenne für ihn. Stimme, Ohren auch, Herz auch. Und die erste Person, die zur Zeit der Schöpfung sprach, war natürlich Gott. Als er Adam und Eva geschaffen hatte, segnete er sie und sagte ihnen, was er mit ihnen vorhatte. Sie sollten sich mehren und sie sollten herrschen über die Schöpfung. Das ist ein ganz idyllisches Bild am Anfang der Bibel. Ein Mann, eine Frau, die unbefangen und unbelastet ihr Leben in diesem schönen Paradies leben dürfen. Aber dann kommt natürlich der Sündenfall und damit auch die Gebrochenheit, die Risse zwischen Gott und Menschen, zwischen Mensch und Mensch. Und nach dem Sündenfall hören Adam und Eva, ich zitiere jetzt 1. Mose 3,8, die Stimme Gottes, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und gleich verstecken sich die zwei vor dem Angesicht Gottes hinter den Bäumen des Gartens. Das tut die Sünde. Es bringt Scheidung zwischen Gott und uns, es bringt Scham und Angst, aber Gott lässt das nicht sein. Er ruft uns. 1. Mose 3, Vers 9, da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Unglaublich, oder? Sie haben gesündigt, es ist die Trennung geschehen und Gott macht sich auf die Suche und sagt, wo bist du, wo seid ihr? Der Schöpfer des Himmels und der Erde, unser Schöpfer, sucht die Gemeinschaft mit uns. Er will mit uns wandeln. Er will sich mit uns unterhalten. Er will sich uns offenbaren. Er will sich kennen lassen. Und während wir Menschen uns oft vor ihm verstecken oder kein Interesse an ihm haben, ist er der Suchende. Er ist der Suchende. Und aus seinem Wo bist du spricht auch dieses Verlangen, dass wir aus unserem Versteck kommen oder aus unserer Gleichgültigkeit zum Vorschein kommen und ihm begegnen. Er ist kein Gott, der sich fern von seinen Geschöpfen hält. Er ist ein Gott, der die Gemeinschaft mit seinen Menschen sucht. Und er fordert uns, dich, mich heraus, um mit ihm zu kommunizieren, um bei ihm zu verkehren, zu verbleiben, zu verweilen. Er fordert uns heraus zu einem Gespräch. Wenn mich oft junge Christen fragen, wie sieht das aus, was könnte Gott mit mir vorhaben, wie erfahre ich seine Führung und so, was soll ich in der Zukunft machen, dann sage ich immer, weißt du, es geht nicht um das, was du tust. Es gibt eine primäre Berufung, die für uns alle gilt. Und diese wird beschrieben in 1. Korinther 1, Vers 9. In 1. Korinther 1, Vers 9. Wir schauen das mal nach. 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn. Ist das nicht fantastisch? Unsere erste Berufung, vielleicht auch gleich die schwierigste für uns Menschen, wir sind berufen zur Gemeinschaft mit Jesus, unserem Herrn. Und Gemeinschaft mit Jesus fängt zu seinen Füßen an. Es fängt beim Sein, beim Verbleiben bei ihm an. Und dort geschehen zwei Dinge. Wir sprechen und wir hören. Oder eher umgekehrt. Wir hören und wir antworten. Das Hören sollte Vorrang haben, aber es ist um viele Male schwieriger als Sprechen. Dennoch hat Gott uns nur einen Mund geschenkt und zwei Ohren. Das sagt schon etwas, oder? Das Hören ist wichtiger. Die Ohren nehmen auf, der Mund spricht. In Gemeinschaft mit Jesus sind beide wichtig. In unserem Beten sollen auch beide aktiv sein, wobei das Hören Vorrang hat. Und das Schwierigste ist, oder? Gebet beinhaltet viel mehr, als dass ich meine Anliegen vor Gott ausbreite. Gebet ist auch Stille. Gebet ist auch Warten auf Gott, wobei das Herz voll mittut. Denn Gott will zu unserem Herzen sprechen und er will unser Herz hören. Hier auf der Lahö haben wir gerade eine Mosewoche hinter uns. Von Mose wird gesagt, dass er ein Freund Gottes war, mit dem Gott von Angesicht zu Angesicht sprach, wie mit einem Freund. 5. Mose 34, Vers 10. Mose war ein Freund Gottes und Gott redete von Angesicht zu Angesicht mit ihm. Und man sieht im Laufe des Lebens dieses Mannes, dass sich eine Vertrautheit, eine Vertraulichkeit zwischen Gott und ihm entwickelt, die beeindruckend ist. Und wenn man nach der Schlüssel dieses innigen Umgangs sucht, entdeckt man die Gemeinschaft mit Gott als roter Faden im Leben Mose. Es hat begonnen mit Gehorsam. Denn Gott hat Mose gerufen am Fuß des Sinai-Berges, als er dort die Schafe seines Schwiegervaters hütete. Und er sollte nach Ägypten gehen. Wir kennen die Geschichte. Gott hat Mose gerufen und Mose hat mit Mühe übrigens ein Ja dazu gefunden. Es hat angefangen mit Gehorsam. Es hat damit angefangen, dass Mose gesagt hat, Herr, hier bin ich. Ich stehe dir zur Verfügung. Was du von mir fragst, was du verlangen wirst, werde ich tun, auch wenn ich das schwierig finde. Es beginnt mit Gehorsam. Und dann später am Berg Sinai, dann ist das Volk befreit, dann steht Mose mit dem Volk bei diesem Berg wieder. Dann wird er von Gott eingeladen, zu ihm zu kommen. Das sind wunderbare Bibelstellen. Dann geht es bergauf und dann kommt die Wolke der Herrlichkeit Gottes, die Schechina, kommt herunter und diese bedeckt den Berggipfel und dann geht Mose alleine in die Wolke hinein. Stellt euch das mal vor. Er wartet 6 Tage, dann wird er eingeladen, um ganz alleine in Absonderung, ungesehen von anderen Menschen, bei Gott zu sein. Das dauert 40 Tage und 40 Nächte. Da ist er bei Gott. Und wenn er zurückkommt, dann leuchtet sein Gesicht. Und zwar so stark, dass die Menschen das kaum ertragen können, dass er sein Gesicht bedecken muss. Am Berg der Verklärung hat auch Jesus geleuchtet. Das war aber anders. Jesus selbst ist das Licht, er hat von innen geleuchtet. Aber bei Mose hat sich etwas von Gottes Herrlichkeit abgefärbt. Und ich denke, das kennen wir, oder? Es gibt Menschen, bei denen man sieht, die kennen Gott. Es gibt Menschen, bei denen man das sieht. An ihrer Art, an ihr Wesen, an die Frucht des Geistes. Das sind Menschen, die kennen Gott. Und Gott wird Mose so wichtig, dass er später nach dieser Erfahrung unten am Fuß des Berges, wo das Volk lagert, ein Zelt errichtet. Er nennt es das Zelt der Begegnung. Das ist nicht die spätere Stiftshütte, das ist ein Vorzelt gewesen, das er errichtet hat. Und jeden Tag ist er dorthin gegangen. Und jeden Tag hat er Zeit in diesem Zelt verbracht und das ganze Volk hat wahrgenommen, dass Gott Mose begegnet ist. Denn sobald Mose in das Zelt ging, kam die Wolke und hat dieses Zelt bedeckt. Und dann heißt es in 2. Mose 33, 7 bis 11, da ist diese Geschichte unter anderem und Mose, Gott redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Der Grund des Gebetes, das ist, was Mose natürlich in dem Zelt gesucht hat, der Grund des Gebets ist, dass wir in einer Beziehung mit Gott leben und abhängig von ihm sind, dass wir ihn brauchen. Wenn wir meinen würden, dass wir Gott nicht brauchen, dann müssen wir auch nicht beten, oder? Hat das keinen Sinn. Wir leben in Abhängigkeit von Gott. Und Hallisby sagt in diesem Buch über das Gebet, Beten ist der freie, frohe und dankbare Umgang mit Gott. Er sagt auch, Beten fragt um ein Wunder, denn von uns selbst heraus würden wir nicht beten. Und der Geist ist das Wunder. Denn er spornt uns zum Beten an und er hilft uns dabei zu beten. Unser Einwohner, der mit uns zieht, von Gott geschenkt, das ist das sehr große Geschenk Gottes. Und er hilft uns während des Tages, was auch Christa erzählte, in Kontakt mit Gott zu bleiben und immer tiefer in Kontakt mit Gott zu bleiben, unseren Alltag mit ihm zu leben. Wir schalten nicht nach dem Morgengebet ab und sprechen erst heute Abend wieder mit Gott, so wie ein Mann oder eine Frau, die morgens das Haus verlassen. Am Frühstückstisch wird noch miteinander geredet, dann ist es Tschüss bis heute Abend, dann geht's in den Alltag. Und Gott sagt, ich möchte keinen Tschüss sagen. Ich will mit in den Alltag, ich will dabei bleiben und ich möchte, dass ihr euch das bewusst wird, dass ich da bin. Und ich möchte das Gespräch aufrechthalten, ich möchte weiter mit euch reden. Auch wenn ihr am Arbeitsplatz seid oder mit den Kindern unterwegs seid, ich möchte weiter. Und wir dürfen in unserem Alltag, wie es Christa sagte, auch bewusst aufsehen zu Gott. Er will ja beteiligt sein, er will von uns hören. Und ich denke, dass das die Bedeutung ist von 1. Thessalonicher 5, Vers 17, wo es heißt, betet ohne Unterlass. Betet ohne Unterlass, redet ohne Unterlass mit Gott. Berichte ihm, was du erlebst und empfindest, was dich beschäftigt, worüber du besorgt bist, wofür du Angst hast. Danke ihm für die Dinge, die gut gehen, für das schöne Kleid, das du kaufen konntest, für den tollen Kuchen. Danke ihm. Bitte ihm um Hilfe, wenn du Hilfe brauchst. Bete für Freunde, an die du gerade denkst. Bring ihm deine Sorgen. Beten ist Gespräch. Gott will Anteil haben an deinem Leben. Nichts ist zu klein für ihn. Nichts ist unwichtig. Und jetzt lesen wir Matthäus 6, die Verse 5 bis 8. Matthäus 6, 5 bis 8. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Hier redet Jesus. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Geh in deine Kämmer, dein Kämmerlein und mache die Tür zu. Es fängt an in Vers 5 mit den Worten, wenn du betest. Hier steht nicht, falls du mal betest. Falls du mal Zeit gefunden hast und hier steht, wenn du betest. Es ist anscheinend eine Selbstverständlichkeit für Jesus, dass wir beten. Klar, man will doch mit seinem Herrn reden, man braucht das Gespräch, man braucht das Miteinander. Du sollst nicht sein wie die Heuchler, die beten, um aufgemerkt zu werden. Es geht hier um das verborgene Gespräch. Das Wort Heuchler stammt aus dem griechischen Theater. Das bezeichnet einen Schauspieler mit einer Maske, einer, der sich anders zeigt, als dass er wirklich ist. Du darfst dich zeigen, so wie du bist. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Das Plappern deutet auf viel Rednerei, das viele Worte machen oder auch das gedankenlose Aussprechen von Dingen, von Worten oder Wiederholen. Man kann vielleicht sehr schön beten in der Öffentlichkeit, aber Gott kennt unser Herz. Wenn du betest, geh in dein Kämmerlein. Zur Freundschaft gehört, dass wir Momente suchen, wo wir unter uns sind. Dass wir auch bewusst Momente suchen, wo wir unter uns sind. Zur Freundschaft gehört, dass wir uns austauschen unter vier Augen. Und das möchte Jesus auch mit uns erleben. Und aus diesem Grund fordert er uns in diesen Versen auf oder heraus, wenn möglich täglich einen Raum oder eine Stätte zu suchen, wo wir abgesondert sind und ungestört bei ihm sein können, wie es Mose in der Wolke war. Das kann im Haus sein, das kann außer Haus sein, es kann kurz sein, es kann länger sein, es kommt nicht auf die Dauer an, obwohl wir entdecken werden, dass diese Zeiten allmählich so kostbar werden, dass sie länger dauern, dass wir länger brauchen. Wenn wir diese bewussten Momente mit Gott, und darum geht es hier, im Alltag reden wir ungestört, spontan mit Gott, aber sagt, es soll auch bewusste Momente geben, wo ihr euch absondert. Wenn wir diese Momente nicht organisieren, verpassen wir etwas Wesentliches. Und ich nenne ganz bewusst das Wort organisieren, denn sie geschehen nicht von selber. Sie müssen organisiert werden. Ich kenne eine Frau, die hat in ihrem Terminkalender Zeiten mit Gott eingeplant. Und wenn jemand fragt, hast du morgen um 10 Uhr Zeit, sagt nein, ich habe einen Termin, ich habe eine Verabredung. Ja, kannst du die vielleicht nicht verschieben? Ich habe dich so lange nicht. Nee, kann ich nicht. Ich habe eine ganz wichtige Verabredung, schon hier eingeplant. Diese Frau weiß, wenn sie das nicht plant, geschieht das nicht. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein. Hier ist eine klare Voraussetzung für dieses Gebet, bewusst gewählt. Wir sondern uns zurück und das wird ab und das wird unterstrichen mit den nächsten Worten, schließe deine Tür zu. Mache die Tür zu. Jesus macht hier klar, dass es um einen besonderen Moment geht, dass wir organisieren, dass wir planen, ein Moment, wo wir in aller Ruhe, wenn möglich in Absonderung vor Gott stehen. Uns zu seinen Füßen setzen, so wie wir das auch in Jesu Leben gesehen haben. Einige Stunden, früh am Morgen, manchmal sogar eine ganze Nacht, bewusste Momente, wo er sagt, ich gehe jetzt nicht schlafen, obwohl ich müde bin, ich stehe mal früh auf, obwohl ich gerne länger schlafen würde, weil mir die Begegnung mit Gott so wichtig ist. Wir reden meistens von einer stillen Zeit, oder? Die stille Zeit. Und diese stille Zeit ist oft Grund für Frustration und Schuldgefühle. Als ich zum Glauben kam, wurde mir gesagt, jetzt musst du jeden Tag um 6 Uhr aufstehen. Das verlangt der Herr von dir. Und dann geht es um eine Stunde. Zuerst liest du eine halbe Stunde die Bibel und denkst darüber nach. Ein Text. Und dann fängt das Beten an. Dann bekennst du deine Sünden vor Gott, dann betest du für deine Gemeinde, du betest für die Mission, du betest für die, die noch nicht zum Glauben gekommen sind, du betest Gott an, du dankst ihn für Dinge. Ich dachte, meine Güte. Aber wisst ihr, ich habe das eine Zeit lang gemacht. Und das ist so gut gewesen. Später im Leben sind dann wieder andere Phasen gekommen, wo das vielleicht nicht so direkt möglich ist. Da fühlt man sich schuldig. Aber ich habe dann eine große Entdeckung gemacht. Es gibt in der Bibel keine 10 Gebote zur stillen Zeit. Es gibt keine Gebote zur stillen Zeit. Es gibt nur eine große Einladung, die mit einer wirklich Dringlichkeit, wir werden gedrängt zu kommen. Es ist wichtig, es ist wesentlich. Dringlichkeit ist nicht dasselbe als Zwang. Wir werden weder zur stillen Zeit gezwungen, noch wird uns gesagt, wie lange das alles dauern soll und was wir da konkret machen sollen. Wir werden aber dringend eingeladen, um in unserem Alltag Gelegenheiten zu schaffen für eine persönliche Begegnung mit Gott im Verborgenen. Im Verborgenen. Und sind wir mal ehrlich, das lässt sich nicht immer so leicht organisieren. Und ich möchte euch ermutigen, die Schuld sein zu lassen, sonst wird es immer schwieriger. Wenn man kleine Kinder hat oder wenn man Alleinerzieherin ist oder wenn es mal eine Phase gibt, wo es sehr heftig zugeht in der Familie oder am Arbeitsplatz, da gelingt das nicht so gut. Und wenn wir uns jetzt fangen lassen von Schuldgefühlen, dann wird das immer schwieriger und dann kommen wir nie mehr dazu. Gott lädt dich ein. Wir dürfen auch kreativ sein. Ich denke an eine Frau, die vor Jahrhunderten gelebt hat. Ich glaube, dass sie 14 oder 15 Kinder hatte, lebte in so einem alten Häuschen mit nur einem Raum. Und was hat sie gemacht? Sie hat sich immer am Tag irgendwann so hingesetzt, hat sie ein Betttuch über sich gezogen. Und dann hat sie gebetet. Und die Kinder waren rundherum und die haben irgendwann gewusst, Mama ist bei Gott. Aber sie haben auch gewusst, Mama hört alles. Ja? Und ich finde das wirklich beachtlich, dass man das schafft. Dass man das schafft, abzuschalten. Die Frau wusste, wie wichtig das war. Das war die Mutter von den Wesley-Brüdern. Von der Erweckungsbewegung in Wales und England. Sie hat für ihre Kinder gebetet, eine betende Mutter. Die das so wichtig fand, dass sie sich einfach hingesetzt hat und ein Tuch über sich gezogen hat und dann stille war vor Gott. Geh in dein Kämmerlein. Es ist ganz interessant, dass das Wort Kämmerlein, das hier verwendet wird, im Griechischen hindeutet auf eine Vorratskammer. Auf eine Vorratskammer, die in jedem Haus anwesend war. Die Frau schützte dort ihre Vorräte vor Wärme. Sie lagerte Rosinen und Oliven und Öl und Mehl und Obst. Alles gute Sachen. Alles gute Sachen, die man als Lieblichkeiten bezeichnen würde. Warum nenne ich das Wort? Weil David im Psalm 27, Vers 4 sagt, ich möchte eigentlich mein Leben lang in deinem Tempel, also bei dir verkehren und deine Lieblichkeiten anschauen. In dieser Vorratskammer gibt es Lieblichkeiten. Aber da muss ich eine Weile verbleiben, um die zu entdecken, oder? Manchmal sause ich an der Kammer vorbei und gebe ein paar Zettel ab. Das wünsche ich mir, das brauche ich dir. Oh ja, und danke schön für das gestern. Geh in deine Kammer, geh in die Kammer, mach die Tür zu. Da gibt es Lieblichkeiten. Vorratskammer. Das ist ein Wort, das ich sehr gerne habe. Ich habe einen Keller. Ich habe das schon mal erzählt. Ich liebe meinen Keller. Und ich stöbere da so ganz gerne rum, auch wenn ich nichts brauche. Weil es kühl ist und weil da viele Lieblichkeiten sind. Gläser mit Marmelade, Säfte, Rosinen, Mehl, so Vorräte, die man gerne anschaut. Selbstgemachte Marmeladen. Und dann schaue ich da rum und denke, wow, wie schön. Wie schön das. Und dann erinnere ich mich, wie das war, als ich die Beeren gepflückt habe oder gekocht habe. Und Gott sagt, geh in meine Vorratskammer. Und ich denke, da ist eine Kiste voller Gnade und ein paar Säcke mit Trost. Und vielleicht stehen da einige Anweisungen, vielleicht auch Ermahnungen auf einem Brett irgendwo. Da gibt es so vieles und alles ist gut. Und wir dürfen kosten. Wir dürfen das eine oder andere Glas mal aufmachen, was draus nehmen. Die Lieblichkeiten Gottes, worüber David spricht im Psalm 27, aber da muss ich verbleiben, oder? Da muss ich ein bisschen unten bleiben, im Keller oder in der Vorratskammer. Und das so anschauen, muss ich stille werden, das auf mich einwirken lassen. Kostbar. Kostbar. Nicht vorbeisausen. In die Kammer gehen. Was macht man da? Was macht man in dieser Kammer? Ich denke, man ist zuerst mal stille. Beziehungsweise man versucht, stille zu werden. Ist nicht so einfach. Wir haben uns an Lärm gewöhnt. Überall, im Einkaufsgeschäft, beim Friseur, im Wartezimmer beim Zahnarzt, da hören wir Musik. Wenn wir eine Instanz anrufen und warten müssen, wir hören Musik. Es ist kaum noch Stille. Das gilt auch für unser Zuhause. Wenn es nicht die Kinder sind, die sich hören lassen, dann ist es vielleicht das Radio, der Fernseher, der läuft. Wir haben uns daran gewohnt, dass es eigentlich nie Stille ist. Und wir müssen jetzt stille werden. Schalten wir zuerst mal ein paar Geräte ab. Das Radio, Fernseher, CD-Spieler. Suche einen Ort, wo du ungestört sein kannst, wenn die Kinder in der Schule sind, das Baby schläft oder eben in aller Früh, wenn die Welt noch schläft. Jetzt geht es darum, dass wir selbst stille werden, dass unsere Seele zur Ruhe kommt. Es heißt im Psalm 42, Vers 4, was betrübst du dich, meine Seele? Und bist du so unruhig in mir? Kennt ihr das? Diese innerliche Unruhe, dieses nicht zur Ruhe kommen können, gerade dann, sagte ich gestern schon, wenn ich stille werden will, dann kommen alle Dinge hoch, die ich machen müsste, die ich vergessen könnte. So frustrierend. Was kann man machen? Vielleicht nehmen wir ein Bibelwort, zum Beispiel ein Psalmwort und denken darüber nach. Das kann ein Gedenken sein, so wie es David praktizierte. Er sagt im Psalm 63, Vers 7, dass er Gott gedenkt auf seinem Lager, also im Bett. Der König gedenkt Gott auf seinem Lager. Und das hebräische Wort, das hier verwendet wird für Gedenken, ist ein murmelnd Nachdenken. Ein murmelnd Nachdenken. Man kann sich das vorstellen als ein leises Sprechen, wobei wir einen Bibelvers Wort für Wort wiederholen und es in uns hineinsinken lassen. Ein Bibelwort. Ein Wort. Und tatsächlich können uns die Psalmen, David hat ja viele Psalme geschrieben, können die uns dabei helfen, um stille zu werden und dann noch anzukommen. Dieses Gedenken, das David praktizierte, hilft uns, zur Ruhe zu kommen und den Fokus auf Jesus zu richten. Eine andere Möglichkeit ist, dass wir uns von dem Gebet des Herrn in die Stille hineinführen lassen. Das sagt er, davon spricht er ja direkt auch hier in Matthäus 6. Dass wir die Sätze aussprechen, überdenken, dass wir sie kosten, dass wir jedes Wort kauen und wieder kauen. Unser Vater, Vater unser, was bedeutet das? Der du bist im Himmel. Dass wir darüber nachsinnen. Üben sie dieses stille Werden. Und wenn es zu Hause nicht geht, dann geh spazieren. Wenn du in der Stadt lebst, dann geh zum Stadtpark oder in die Stadtbibliothek und schalte dein Handy aus. In der Stille, sagt die Bibel, liegt unsere Kraft. Und dann, was dann? Als Jesus in der Wüste war, in Lukas 4, in Absonderung, haben wir drei Dinge bei ihm gesehen. Beten, Fasten und Wort Gottes. Beten, Fasten und Wort Gottes. Fasten ist natürlich ein Thema für sich. Das hebräische Wort bedeutet ein sich demütig beugen der Seele unter dem heiligen Gott. Fasten war Gesetz in Israel, aber Jesus hat dieses Gesetz aufgehoben insofern, dass er gesagt hat, es soll freiwillig sein. Fasten ist schon wichtig, es gibt Zeiten, da suchen wir Gott besonders intensiv, da hilft uns das Fasten, es soll aber freiwillig sein. Wort Gottes, ein tägliches Bibellesen und Nachsinnen über das, was wir gelesen haben. Nicht unbedingt Bibelstudium. Ich habe mir längere Zeit gesagt, ja, wenn du Vorträge vorbereitest, dann liest du doch intensiv Gottes Wort. Das ist keine stille Zeit. Das ist ein Studium, das ist wichtig. Aber dabei verwende ich sehr viele Bücher und schaue das eine oder andere nach. Ich denke, das, was wir in der stillen Zeit machen, ist, wir lesen was, wir sinnen darüber nach, wir lassen das auf uns einwirken. Wir sagen, Gott, mach du mir klar, was du mir heute sagen willst. Das ist was anderes als Bibelstudium. Meine persönliche Erfahrung mit dem Wort Gottes ist, dass als ich Christ wurde, ich habe vorher schon mal gelesen, als ich Christ wurde und der Heilige Geist in mein Leben kam, ist buchstäblich das Licht über dieses Buch aufgegangen. Rechne mit dem Heiligen Geist, auch beim Lesen des Wortes Gottes. Ich habe damals schon unterschrieben, komisch, ich war ungläubig, ich hatte nichts mit Gott oder Glauben. Ich hatte dennoch eine Bibel und fand das historisch interessant und habe so manches unterstrichen und gelesen. Aber als ich zum Glauben gekommen bin, und der Heilige Geist in mein Leben kam, ist das Licht aufgegangen. Und bekommt dieses Wort eine ganz neue Bedeutung, wird es Gottes Wort. Gott spricht hauptsächlich durch dieses Wort. Er hat uns das geschenkt. Wir würden das so gerne haben, sind wir ehrlich, dass Gott mal einen Traum schenkt. Oder dass er zu uns redet, so wie er mit Mose redete oder mit Abraham oder mit Elia. Dass wir seine Stimme klar hören. Das kann sein. Ich denke aber, dass es eher eine Ausnahme ist. Gott hat uns dieses dicke Buch geschenkt und hat gesagt, im Grunde habt ihr genug. Versucht das mal durchzulesen. Da braucht ihr ein Leben lang. Und bitte mich darum, dass ich das Licht aufgehen lasse. Fasten, Wort Gottes und dann Gebet. Und darum geht es ja vor allem in diesen Tagen. Das Gebet hat verschiedene Formen. Wir fangen an mit Lob und Dank. Wobei Lob und Dank nicht dasselbe sind. Lob, bei Lob danke ich Gott für sein Wesen, für seine Allmacht, für seine Gerechtigkeit, für seine Barmherzigkeit, für seine Gnade. Ich danke ihn für Jesus. Bei Lob geht es um Gott. Es geht darum, wer Gott ist. Es geht nicht darum, was er in meinem Leben getan hat. Lob, bei Lob geht es um Gott. Und da können uns auch die Psalmen helfen. Denn viele Psalme sind Loblieder oder viele Psalme fängen an oder enden mit einem Lob. Gott will, dass wir ihn anbeten. Und dazu gehört Lob. Also wenn ich anbete oder Lobpreise, gebe ich Gott die Ehre für das, was er in sich selbst ist. Wenn ich Lobpreise, gebe ich Gott die Ehre für das, was er in sich selbst ist. Wenn ich danke, gebe ich Gott die Ehre für das, was er mir getan hat. Und sehr oft ist es so, dass eben unser Dank dann in Lobpreis ausklingt, dass es ein bisschen durcheinander geht. Aber es wäre eine schöne Übung, wenn wir das mal versuchen, Gott zu danken für ihn. Und uns darauf konzentrieren, was heißt das, dass er gnädig ist. Dass er mich sucht, dass er mich ruft, wo bist du? Dafür möchte ich Gott danken. Also Lob und Dank und das Letztere nach Epheser 5,20, wo Paulus sagt, sag Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Sag Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles, das ist ein Thema, da können wir auch einen Tag drüber reden. Es wird dir nicht gesagt, dass ich Gott danken muss für meine zerbrochene Ehe oder für die Kinder, die große Schwierigkeiten machen oder für meine Krankheit. Sag Dank Gott zu allen Zeit. Ich danke Gott, dass er dabei ist, dass er mir helfen wird, dass er mich nicht hängen lässt in meinen Problemen. Ich danke ihm dafür, dass er da ist. Und was folgt jetzt nach dem, ja, ich denke kurz noch, ich habe hier aufgeschrieben, Habakuk, ihr kennt die Stelle, oder? Auch wenn die Ställe leer sind, auch wenn es kein Vieh mehr gibt. Israel hatte eine Katastrophe erlebt. Auch wenn die Wiesen leer sind, es kein Vieh mehr gibt, dann werde ich Gott trotzdem danken. Dann werde ich Gott trotzdem loben. Nicht für meine Umstände, sondern dafür, dass es ihn gibt. Ich denke, das ist Habakuk 3. Bitte? 3,18. Der Trautext. von Susanne und Andreas. Von daher.
Weiß ich das.
Ja. Was folgt nach dem Lob? Kein Plappern, sondern ein überlegtes Reden, obwohl das manchmal auch ein aufgeregtes Reden sein kann. So wie es bei Hannah war, die aufgewühlt und weinend im Tempel saß und Gott ihr Leid über ihre Kinderlosigkeit brachte. Hannah schüttete ihr Herz vor Gott aus, ihre Enttäuschung, ihre Frustration über Peninna, die Nebenfrau ihres Mannes, die immer schwanger war, während bei ihr keine Schwangerschaft entstand. Hannah, das Gebet beinhaltet auch, dass ich mein Herz für Gott vor Gott ausschütte. Bei Hannah ging es um eine persönliche Not, ein persönliches Anliegen. 1. Samuel 1, Vers 10. Sie aber, betrübt wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. So vertraut war sie mit Gott. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Hannah steht vor Gott. Was macht er alles? Sind wir abgelenkt, oder? Hannah steht vor Gott und schüttet ihr Herz aus, als seine Dienerin, als seine Freundin. Sie bittet ihn um seine Aufmerksamkeit, sehe mein Elend, gedenke an mich. Und dann Vers 12 in 1. Samuel 1, während sie nun lange vor dem Herrn betete, sie hat ausgeharrt. Sie hat nicht kurz gebetet. Sie hat ihr Herz ausgeschüttet. Sie hat vielleicht das eine oder andere wiederholt. Sie hat so lange und so leidenschaftlich gebetet, dass der Priester Eli meinte, dass sie betrunken war. Vielleicht ist das was für die stille Zeit heute, noch bis zum Mittagessen, wenn wir Zeit haben, dass Sie Hannas Dankgebet lesen in 1. Samuel 2, 1 bis 10. Denn sie bekommt ihren Sohn. Sein Herz ausschütten kann man auch in der Stille. Manchmal ist die Not so groß, dass wir keine Worte finden. Kennt ihr das? Als meine Mutter vor 15 Jahren starb, war ich kaputt. Sie war länger krank gewesen, sie war dement. Ich habe mich mit meiner Schwägerin vor allem und meinem Bruder um sie gekümmert. Das fragt viel, das ist sehr schmerzhaft, diesen Weg zu gehen, wo das Erinnern und das Erkennen immer weniger wird, bis es nicht mehr da ist. Ich war so kaputt, dass ich eine Zeit lang nur noch weinen konnte. Und ich habe mir zu Hause auf der Treppe einen Sitzplatz gemacht, so gegen der Wand, der Außenwand meines Hauses, und das war meine Klagemauer. Und dann habe ich mir ein Polster genommen, habe ich wie die Juden, bin ich da gesessen und habe einfach vor Gott geweint. Und das hat so gut getan. Ich habe nichts gesagt. Ich habe einfach geweint und ausgeweint und dann bin ich gegangen. Ich habe mein Herz vor Gott ausgeschüttet. Das sind unheimlich wertvolle, kostbare Zeiten gewesen. Ich habe mein Herz ausgeschüttet ohne Worte. Und Gott hat seinen Trost geschenkt. Nicht gleich, nach einer Zeit. Auch David kannte das Ausschütten seines Herzens vor Gott. Er macht das zum Beispiel in Psalm 51 und der Anlass ist ein Fehltritt seinerseits. Wir kennen die Geschichte. Der König hat geschlafen mit der Frau eines seiner treuesten Soldaten, Uriah. Er hat Uriah dann umbringen lassen, sie ist schwanger geworden und es hat lange gedauert, bis es so weit war, dass er das vor Gott hat aussprechen können. Lange. Es hat auch ein bisschen Hilfe gebraucht, hat er Nathan. Der Prophet ist zu ihm gekommen, hat ihm ganz liebevoll, nicht so, sondern liebevoll gesagt: David, wie geht's dir? Und dann bekennt er im Psalm 51 seine Schuld vor Gott: O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit, wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. Das Bekennen unserer Sünden und die Bitte um Vergebung und Reinigung sind notwendig, damit die Beziehung mit Gott nicht gestört ist. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich erkannt habe, dass ich eine Sünderin bin. Als ich zum Glauben kam, dachte ich, Gott kann glücklich sein, dass ich dazukomme. Könnte mich gebrauchen, gehabt, also nicht viel falsch gemacht in meinem Leben, also Sünde, das sind große Dinge. Und dann wandelt man etwas länger mit Gott und dann gehen die Augen auf, dann wird das Licht immer stärker und dann dringt das in die dunkelsten Ecken des Herzens hinein und dann denke ich, oh Gott, dass du mich überhaupt haben wirst. Und dann muss ich meine Sünden vor Gott bekennen. Es heißt in 1. Johannes 1, Verse 8 bis 9, wenn wir sagen, dass wir nicht sündigen, dann lügen wir. Dann ist die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er wird uns die Sünden vergeben und uns reinigen von aller Ungerechtigkeit. Sündenbekenntnis gehört dazu in der kleinen Kammer. Wir schütten unser Herz aus, wir bringen ihm unsere Not, aber auch unsere Sünden. Und wenn wir schwer finden, Worte zu finden für unser Schuldbekenntnis, dann wäre Psalm 51 vielleicht eine Hilfe. Dann lese das mal durch und dann erkennen wir uns wieder. Und dann dürfen wir darauf achten, was David konkret im Psalm 51 von Gott erbittet. Und dann haben wir das Beten, worin wir Gott um etwas bitten. Nach Philipper 4, Vers 6, lasst alle eure Bitten vor Gott kund werden. Wir dürfen unsere Bitten frei vor Gott aussprechen. Es ist aber wichtig, dass wir ihn unsere Bitten oder Wünsche nicht auflegen, so und so soll es geschehen, sondern dass wir mit offenen Händen kommen, sagen, hier sind unsere Bitten, nimm das weg, was nicht richtig ist, lass das sein, was gut ist, oder gib mir das, worum ich vielleicht nicht einmal gefragt habe, was aber in dieser Situation besser ist für mich. Denn Gott tut überbitten und verstehen, oder? Und da kann man vor Gott stehen und sagen, warum? Warum hast du noch immer diese eine Bitte nicht erfüllt? Warum ist das so, kommt oft vor in der Seelsorge, dass ich noch immer keinen Partner gefunden habe? Alle meine Freundinnen sind verheiratet. Warum habe ich noch kein Kind? Warum geht es uns so schlecht her? Gib mir das, gib mir jenes, gib mir. Eine Rahel, die Jakob sagt, du gib mir Kinder oder ich sterbe. Das Leben ist nichts für mich, ist nicht mehr wertvoll, wenn ich kein Kind bekomme. Und Jakob, der sagt, bin ich Gott? Der hat das letzte Wort. Der hat das Sagen. Und das ist unheimlich schwierig. Wir haben in meiner Gemeinde gerade eine Zeit hinter uns, die Frau unseres Pastors, 51 Jahre alt, hörte Anfang des Jahres, dass sie krebskrank war und vielleicht noch ein Jahr zu leben hatte. Da hat sich spontan eine Gebetsgruppe geformt mit etwa 70 Menschen, die haben für die Heilung, die Genesung von Joanne gebetet. Und die waren überzeugt, Gott wird ein Wunder in unserem Ort tun. Und alle würden das wissen, das würde zu seiner Ehre sein und so weiter. Das war alles sehr gut gemeint. Man wollte, dass Joanne lebt, dass sie geheilt wird. Man wollte das Wunder Gottes sehen, ein Zeichen. Und vor zwei Wochen, also gerade als ich hier angekommen bin, ist sie gestorben. Und jetzt ist die große Verwirrung da. Gott sagt doch, wir dürfen bitten in seinem Namen und er schenkt uns ja was? Das, was in seinen Augen gut für uns ist. Ich sehe jetzt schon gute Dinge aus dieser Geschichte mit unserer Joanne. Und zwar ist die Gemeinde so einmütig geworden. Hat auch das Beten gelernt, obwohl man jetzt sagen muss, wir müssen noch etwas über Beten lernen. Denn Gott erhört nicht automatisch unsere Wünsche. Er tut über Bitten und Verstehen. Ja, und dann gibt es Trauer, dann gibt es Enttäuschung. Aber dann will uns Gott dorthin bringen, wo wir sagen, Herr, so wie du das gemacht hast, ist es gut. Auch wenn sie nur 51 war. Auch wenn noch zwei Töchter zu Hause leben. Auch wenn wir es nicht verstehen. Da ist unsere Freundschaft mit Gott so gewachsen, dass wir sagen dürfen, Herr, okay. Okay. Wir haben keine Bitterkeit dir entgegen, das passt auch nicht. Wir wollen dir danken, dass du diesen Weg gegangen bist, auch wenn wir den Weg nicht verstehen. Ich bete um etwas, ich darf Gott meine Wünsche bringen, aber ich bin dann auch bereit zu akzeptieren, dass es anders laufen könnte, dass es anders sein könnte. Und hier ist es so wichtig, dass ich Gott kenne als Papa, als ein liebevoller Papa, dass ich einfach weiß, er tut nichts, um mir das Leben schwerer zu machen. Er liebt mich. Und das, was er zulässt in meinem Leben, ist okay. Es ist mehr als okay, es ist gut. Seine Gedanken sind um viele Male höher als meine. Und wenn ich eben in der kleinen Kammer anfange mit Lobpreis, dann bin ich mir das bewusst, dann bete ich auch anders. Dann ist da kein Zwang mehr, Herr, du musst. Herr, ich rechne mit dir. Herr, du wirst. Es geht manchmal ganz anders, aber es ist immer gut. Josef hat doch damals im Gefängnis gedacht, es ist soweit, Gottes Zeit, ich werde befreit. Da geht ein Mann, wird befreit und er sagt, gedenke, denke an mich, wenn du oben bist, wenn du draußen bist. Und sagt, dass ich hier sitze und das ungerecht ist und er wird um 2 Jahre vergessen. Stellt euch das mal vor. Der liebe Mann ist frei, der denkt nicht mehr an das Gefängnis. Das war vorbei, das wollte er so schnell wie möglich vergessen. Aber Gott hat Josef nicht vergessen. Das heißt in der Geschichte immer wieder, und Gott war mit Josef. Und wenn er dann endlich frei kommt, dann ist es gerade die richtige Zeit. Dann wird er die rechte Hand von Pharao, das wäre früher nicht gegangen. Das war damals noch nicht notwendig gewesen. Diese 2 Jahre waren notwendig. Aber stellt euch mal vor, ihr werdet Josef gewesen. Dann hätten wir die ganzen 2 Jahre damit verbringen können, dass wir gesagt hätten, also Gott, das ist ungerecht. Der frei ich hier, wenn du mein Gott bist, du kannst doch Wunder tun, wie gibt's das und wie lange soll das noch dauern? Josef hat erkannt, Gott ist bei mir. Dann haben wir das Gebet der Fürbitte, das Beten für andere. Für unsere Ehemänner, Kinder, Eltern, Freunde, alle, die uns lieb sind, für unsere Gemeinde, für Missionare. Für die Nachrichten, wenn man was von der Not in der Welt hört, dann kann man sagen, schlimm, 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 weit weg, bin froh, dass ich nicht da bin. Man kann aber auch beten. Und ich denke, dass Gott das auch in uns aufwecken möchte, dass wir solche Beter sind, die nicht nur hören, die das aber gleich übersetzen, ins Gebet bringen. Herr, Syrien. Herr, die verfolgten Christen. Herr, die 3 jüdischen Jungs, die da ermordet wurden. Wie ist es mit ihren Eltern, mit ihren Verwandten? Herr, dass wir die Nachrichten betend sehen, dass wir auch beten für unsere Regierung, das unterschreibt ja Paulus in seinem Brief an Timotheus. Bete für die Leiter eures Landes. Denke nicht, das wird eh nichts. Wird eh nichts. Bete. Bete für Angela Merkel, die voriges Jahr in Schönblick war, Haus Schönblick, und ihren 100 Zuhörern gesagt hat, ich stehe hier nicht jetzt als Politikerin, ich stehe hier als Christ. Jetzt möchte ich mal mit euch reden. Bete für sie, dass sie die richtigen Entscheidungen trifft, dass sie Mut hat, zu sprechen, wenn es dran ist. Verschiedene Gebetsformen in der stillen Zeit, man muss nicht immer alles machen. Und nach dem Amen, wenn wir aus die Kammer gehen, Psalm 5, Vers 4, Herr, ich stehe dir zur Verfügung und ich werde Ausschau halten. Ich stehe dir zur Verfügung und ich werde Ausschau halten. Das war nicht ein Moment, Tür zu, fertig. Nein, ich habe mit Gott gesprochen. Jetzt halte ich Ausschau nach irgendeiner Bewegung Gottes in meinem Alltag. Ich halte Ausschau danach, was sich tut, was er vielleicht tun könnte. Ich habe meine Antenne hoch und wir schauen, ob ich irgendwas von ihm wahrnehme. Wir hatten eine so liebe alte Schwester in unserer Gemeinde, Schwester Eva. Und die wollte so gern Menschen von Jesus erzählen und hat immer nach Gelegenheiten gesucht, wo Gott das eben ermöglichte. Und die hat leidenschaftlich gern, ist sie mit dem Bus gereist. Sie musste nirgendwo hin, aber sie hat erwartet, dass Gott die eine oder andere Person vorbereitet hatte, um mit ihr zu sprechen. Und so stand sie einmal bei heftigem Regen bei der Bushaltestelle und ich fuhr vorbei. Und Schwester Eva war schon 90 und sie war ziemlich durchnässt. Und dann habe ich mein Auto bin gestoppt, sagte ich, Schwester Eva, ich möchte dich mitnehmen. Nein, Kind, sagt sie, das kommt nicht in Frage. Es kommt jetzt der nächste Bus und ich habe Gott gebeten, dass sich da was tut. Ich erwarte, ich schaue aus, wen er gemeint hat. Toll, oder? Wenn man so leben kann. Ausschauen nach einer Bewegung Gottes in meinem Alltag. Ich schließe ab mit ein paar Gedanken. Wenn ihr Zeit habt, liest das mal nach in Lukas 10, die Geschichte von Maria und Martha. Ausschau halten. Die 2, die lebten in einer WG mit ihrem Bruder, 3 Singles, Lazarus, Maria und Martha. Die hatten so einen eigenen Haushalt. Und eines Tages kommt unerwarteter Besuch, Jesus. Unerwartet, keine Mail vorher, keine SMS. Unerwartet. Sie haben sich nicht vorbereiten können, sie hatten auch keinen Kühlschrank, stellt euch das mal vor, kein Chinesen, wo man was holen könnte, oder Italiener, kein Gefrierfach, keine Mikrowelle, nichts. Und da steht Jesus mit seinem Gefolge, wir denken 12 Männer, nein, es können viel mehr gewesen sein, es gab auch immer Tagesgäste, einige, die einfach mitgekommen sind. Jesus. Und Maria hat eine Antenne dafür. Und setzt sich zu seinen Füßen. Sie nimmt die Gelegenheit wahr. Und Martha fängt an zu dienen. Zuerst die beiden. Denn es gab ja so ein Ritual bei der Begrüßung. Davon liest man in Lukas 7 zuerst einen Kuss. Machen wir auch. Oder Hand. Dann Füße waschen. Stellt euch mal vor, dass es 20, 30 Leute gewesen sein. Die Aufregung. Habe ich Handtücher, die sauber sind? Habe ich überhaupt genug Wasser im Haus? Oder muss ich zum Brunnen? Da ist schon langsam die Aufregung. Kuss, Füße waschen und dann Öl auf die Stirn oder hier zur Erfrischung. Und nach diesem ganzen Ritual sind die Leute in den Hof gegangen oder ins Wohnzimmer, das hören wir nicht. Und Maria denkt, jetzt, Jesus ist da und setzt sich zu seinen Füßen. Und Martha denkt, ja, was soll ich jetzt zuerst machen? Geh in die Küche, habe ich noch Rosinenkuchen von gestern, sind die noch frisch? Ist der Ofen an? Die musste ja zum Dorfsofen, die hatten keinen Ofen im Haus. Ist der an? Wie viel Uhr ist es eigentlich? Habe ich vielleicht Obstsaft? Gibt es noch? Was habe ich überhaupt im Haus? Man kann sich die Aufregung vorstellen, oder? Ich habe auch mal unerwartet Besuch bekommen, hatte ich 3 Tomaten. Da war ich noch Studentin, habe ich Tomatensuppe gekocht. Das hat sich ein bisschen nach Wasser. Also, aber es war Tomatensuppe. Martha war so ein Typ, die so gerne aktiv war. Es ist auch ein bisschen Charaktersache, oder? Ob man stille werden kann oder nicht. Martha konnte das nicht. Extrovertiert, gleich anfassen, anpacken, wie viele unter uns. Und das, was sie machte, war auch gut, denn Gastfreundlichkeit wird gelobt. Gott sagt, sei gastfreundlich. Also sie hat das Richtige gemacht. Und dann kommt sie ins Zimmer und ihre Schwester sitzt da. Kennt ihr das? Sie tut nichts. Es kommt nicht mal bei ihr auf, dass sie mir helfen könnte. So was Egoistisches. Immer denkt sie nur an sich. Hat überhaupt keine Ahnung, was zu tun ist. Geht zurück in die Küche, holt wieder ein Tablett und zittert schon so ein bisschen. Und geht dann zu ihrer Schwester. Aber die ist ganz woanders, die merkt nichts. Und dann explodiert Martha und redet mit Jesus, nicht mit Maria, sagt Jesus, wieso? Siehst du das nicht? Fällt dir das nicht auf, was ich hier alles tue für dich? Eigentlich, oder? Wie gibt's das, dass du es einfach sein lässt? Und Jesus sagt, Martha, Martha. Zweimal, es kommt nur ein paar Mal in der Bibel vor. Abraham, Abraham, wenn er dabei ist, seinen Sohn zu töten fast. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? So einige, Martha, Martha, Alarmstufe 1, hör zu. Du bist so besorgt, du bist total beschlagnahmt von so vielen Dingen, die an sich gut sind. Aber es geht jetzt um die Wahl zwischen das, was gut ist und das, was an diesem Moment besser ist. Eins ist nötig, hat er gesagt, nicht wichtig. Eins ist nötig. Und Maria hat das beste Teil gewählt. Und das sehen wir, denn Maria ist total zur Ruhe gekommen, hat aufgetankt. Und bei Martha ist der Tank leer geworden. Sie ist so frustriert gewesen, sie ist so am Ende gewesen, so K.O. gewesen, dass sie sich nur noch aufregen konnte. Kommt her zu mir, sagt Jesus. Alle, die ihr müde und beladen seid, ich will euch erquicken. Kommt her zu mir, setzt euch mal zu meinen Füßen. Maria hat investiert in die Freundschaft mit Jesus. Eigentlich doch ein bisschen unfair, oder? Vielleicht hat Martha gedacht, ja, ich bin nun einmal so. Ich bin eine, die ist genetisch veranlagt. Ich bin ein Tua. Wir haben eine genetische Veranlagung. Es gibt einige, die sind extrovertiert und andere sind eher introvertiert. Das sieht man auch in der Gemeinde. Manche können einfach nicht so ruhig singen. Die bewegen alles. Da kann man denken, hör doch auf, das lenkt mich ab und so. Und andere sind ganz stille. Und da denkt die eben nicht so still ist, so fad. bist du überhaupt nicht begeistert über Gott. So fad bist du. Und Gott sagt, lass dich verändern. Maria hätte auch sagen können, Martha, ich helfe dir ein bisschen, bis wir alles in Ordnung haben. Muss nicht direkt Fruchtsaft sein oder etwas Besonderes. Wasser. Jesus ist gekommen. Jesus ist da. Nimm das wahr. Wir können nicht sagen, so bin ich nun einmal, denn der Heilige Geist will uns helfen, will uns verändern, will die, die also so eine Martha sind, auch ein bisschen zur Ruhe bringen. Und die, die Maria sind, will er vielleicht auch helfen, dass sie ein bisschen mehr, wenn es nötig ist, aktiv sind, helfen. Maria hatte eine Antenne für Gott. Fünf Prinzipien, und ich erwähne sie nur, ich werde sie nicht erklären, sonst dauert das zu lange. Fünf Prinzipien für Christen. Gib Jesus dein Leben. Halte nichts zurück. Christsein ist radikal. Nachfolge ist radikal, Nachfolge ist total. Gib Jesus dein Leben. Sag, hier bin ich, ich stehe dir zur Verfügung. Gehorsam. Damit hat es auch bei Mose angefangen. Zwei, lebe dein Leben mit dem Herrn. Mache deinen Alltag zu einem Ort der Gemeinschaft mit Gott. Soll kein Bereich sein, wo er nicht mit dabei sein kann. Das wird uns auch zurückhalten von der Sünde, oder? Denn da kommt er nicht mit. Mache deinen Alltag zu einem Ort der Gemeinschaft mit Gott. Ob du jetzt in der Küche beschäftigt bist oder am Arbeitsplatz bist oder dein Baby wickelst, mache deinen Alltag zu einem Ort der Gemeinschaft mit Gott. Das gehört noch zu lebe deinem Leben mit dem Herrn. Das ist A. Und B ist, organisiere diese Momente, wo du ungestört bei ihm sein kannst. Versuch das doch, in deinem Leben einzuplanen, dass das wird. Und wenn es dir schwerfällt, frage Gott, dir dabei zu helfen, weil es so kostbar ist. 3. Setze dich dafür ein, dass du geistlich wächst. Das ist verbunden mit den Menschen, mit denen du deine Zeit verbringst. Worüber redet ihr? Was ist euch wichtig? Das ist verbunden mit den Büchern oder mit den Zeitschriften, die du liest. Das kann bedeuten, dass du Freizeiten oder Konferenzen besuchst, wo man sich intensiv beschäftigt mit den Dingen Gottes. Was liest du? Wie verbringst du deine freie Zeit? Mit welchen Menschen gehst du um? Worüber redet ihr? Kommt es auch mal vor, dass ihr gemeinsam betet? Hast du vielleicht eine Gebetsfreundin? Fantastisch. Gib Jesus dein Leben, lebe dein Leben mit deinem Herrn, setze dich dafür ein, dass du geistlich wächst, dass Gott mit dir vorankommt. 4, entwickle eine Antenne für Gott. Kann man das? Ich habe das bei einer Freundin gesehen, die Vogelkennerin ist. Das sind ganz besondere Menschen. Man redet zusammen und die hören was. Ich habe nichts gehört. Und die sagt, hast du den Vogel gehört? So, na, ja, sagt sie, und das ist ein, ich weiß nicht was, meistens was Ausgefallenes, nie gehört. Dann sagt sie, warte, er singt bald wieder, sagt, du bist verrückt. Also einmal, nein, sagt sie, denn was er gerade singt, er verteidigt gerade sein Territorium, das kommt wieder. Sag, wie weißt du das? Ja, ich habe studiert, sie hat unheimlich viele Bücher studiert, immer wieder. Sie hat so viele Vogelbücher, die hat fast einen Vogel. Die liest und die studiert, die hat sogar CDs mit Vogelgesänge. Die versteht das. Der sucht ein Weibchen, der baut sein Nest, der macht dies. Wir waren mal im Auto, haben geredet, Fenster waren offen, wir haben alles möglich. Stopp, hört sie wieder was. Unglaublich, sie hat eine Antenne für Vögel entwickelt. Und ich denke, dass Gott möchte, dass wir eine Antenne für ihn entwickeln. Und das bedeutet studieren, studieren, studieren. Lesen, lesen, lesen. Drüber nachdenken. Und vielleicht, wie meine Freundin, die geht dann mit dem Fernglas, geht sie morgens in aller Früh in den Wald und wartet. Warten. Sie hat mich mal angerufen und gesagt, gehst du morgen mit um 4:30 in der Früh? Sagte ich, das hört sich unheimlich gut an. Was machen wir dann? Ja, sagt sie, da gibt es ein Eulennest im Wald und heute fliegen die jungen Eulen aus. Dann sage ich, was? Ja, sagt sie so um 5:30. Was? Ja, sagt sie, ich bin da jetzt ein paar Tage gesessen mit meinem Fernglas. Ich habe das beobachtet, wie das ist mit dem Füttern und so weiter. Und die werden heute ausfliegen. Und meistens geschieht das in aller Früh. Und ihr werdet das nicht glauben. Bin natürlich mitgekommen. Habe nicht viel erwartet. Und wir sind da gesessen mit uns. Die sind ausgeflogen. Ich habe noch nie so was Schönes gesehen. Wisst ihr, wie das ist, wenn Eulen ausfliegen? Die fallen nämlich. Und da müssen sie so schnell wie möglich sich hochkrabbeln, weil sonst werden sie vielleicht von einem Fuchs gleich gegriffen. Sie können dann noch nicht so richtig fliegen, habe ich alles gelernt von meiner Freundin. Und jetzt möchte ich eine Antenne für geistliche Dinge entwickeln. Lesen, 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 studieren, schauen. Was tut Gott in meinem Leben? Ausschau halten. Jede Bewegung von ihm registrieren, aufmerken, wenn er unerwartet zu Besuch kommt. Und dann nicht sagen, Herr, ich bin gerade dabei zu dienen, alles für dich, ja? Ich habe gerade zu tun, so wie Martha. Nein, stopp, du bist da. Was willst du mir sagen? Lerne es zu warten und zu erwarten. Und zu allerletzt, entferne, es ist 5, alle Ungeziefer aus deinem Lebenshaus. Ich mag das nicht in der Küche, Ameisen und so. Ihr? Die kommen so manchmal in der Sommerzeit und so. Ich mag das nicht, ist auch nicht gut, ist nicht hygienisch. Und es gibt so manchmal Ungeziefer in meinem Lebenshaus, da schleicht sich sowas rein und ich merke das nicht direkt auf. Eine kleine Sünde. Ich habe gelogen. Oder ich habe geschwätzt über jemanden und das war nicht positiv. Das ist Ungeziefer. Das ist Ungeziefer. Und wenn ich das nicht wegtue, dann geht alles andere, was ich erwähnt habe, geht nicht. Dann ist meine Antenne zu Gott auch, da gibt es dann also ein Rausch, der ist gestört. Dann ist mein Lebenshaus nicht mehr rein, dann kann ich nicht einfach so zu Jesus kommen. Entferne alle Ungeziefer aus deinem Lebenshaus. Eine Herausforderung. Um zu Hause eine Kammer zu schaffen und diese stille Zeiten zu üben, mit Gott zu verkehren, seine Lieblichkeiten zu sehen, zu kosten. Vielleicht können wir verabreden, dass wir nächstes Jahr alle wiederkommen und dann austauschen über das, wie das war. Ob unsere Antenne schon ein bisschen funktioniert. Ob wir Gott gehört haben. Gott will sich hören lassen. Gott will mit uns reden. Geh in deine Kammer und lebe dein Leben mit Gott, so wie das uns das Christa gesagt hat. Danke ihm. Für das, was du erlebst, auch für die kleinsten Dinge. Er will Anteil haben an unser Leben. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir kommen zu dir und wir staunen über dieses Wort, wo es heißt, dass wir berufen sind zur Gemeinschaft mit dir. Wir können uns das kaum vorstellen, dass du der Heilige, dass du bei uns sein wirst, dass du mit uns reden willst, dass du uns in deine Welt hineinbringen willst, dass du deine unsichtbare Wirklichkeit sichtbar für uns machen willst. Und wir wollen vor dir bekennen, dass wir so oft mit total anderen Dingen beschäftigt sind, dass es uns vielleicht nicht einmal so wichtig ist, dich zu suchen. Ja, wenn wir dich brauchen, dann schon. Und wir wollen beten, Herr, dass diese Tage, wo wir mal weg sind von zu Hause und versorgt werden und einfach sein dürfen, dass diese Tage uns helfen werden, um dich zu suchen, um einiges klar zu bekommen, um vielleicht mit neuem Mut nach Hause zurückzukehren, um das zu entdecken, was du mit uns vorhast. Ein Leben in Gemeinschaft mit dir. Herr, schenk uns das. Schenke, dass du mit uns vorankommst, dass wir Frauen werden nach deinem Herzen, so wie du es gemeint hast, als du uns geschaffen hast. Und wir danken dir, himmlischer Vater, dass wir auch sehen im Alten Testament schon, dass du suchst und rufst. Wo bist du? Wir wollen das lernen, zum Vorschein zu kommen, so wie wir sind, ohne Masken, ohne Heuchlerei, ohne Plappern. Einfach so, wie wir sind. Wir wollen dir unser Herz schenken, wir wollen dir unser Herz zeigen. Fühle es, Herr, und erfühle es mit dir. Damit die Welt erkennt, auch an uns, dass es dich gibt. Dass man die Verbundenheit mit dir sieht in unserem Leben. Dass sich etwas von deiner Herrlichkeit bei uns abfärbt, so wie das bei Mose war. Herr Jesus, wir danken dir für das Wunder, dass du für uns gestorben bist und auferstanden bist, dass du lebst, dass du heute bei dem Vater bist und für uns betest, dass wir den Heiligen Geist haben, der uns hilft beim Beten, der in uns lebt, dass wir nicht uns überlassen sind. Herr Jesus, was für ein Wunder. Dafür können wir nie genug danken. Danke, Herr, dass du auch jetzt unter uns bist und dass du mit jeden von uns in die Stille gehen willst, um das, was gehört wurde, nochmal nachklingt, damit du das unterstreichen kannst oder betonen kannst, was für die eine oder andere wichtig ist. Schenke uns das, Herr, in der nächsten halben Stunde vor dem Essen, dass wir diese Stille aushalten, dass wir mal alleine sind, alleine bei dir. So segne uns, Herr. Und setze uns in diesen Tagen auch zum Segen füreinander. Das beten wir, das bitten wir in Jesu Namen. Amen.